An solchen Tagen wird uns wieder bewusst, wie das Sonnenlicht für uns immer wieder ein Bild ist, für all die Lebenskräfte, die uns auch unser Herr schenkt. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. Ich hoffe, dass Sie nicht nur die gegenwärtige Hitze ärgerlich empfinden, sondern sich auch mitfreuen an den Gaben Gottes, die er uns schenkt. Und ich will Sie heute grüßen mit einem Wort aus dem Johannesbrief. So wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wir wollen miteinander das Lied singen. Allmorgen ist ganz frisch und neu, wo es dann heißt, treib aus, o Licht, all Finsternis, 336. Wir wollen beten. Du ewiger Gott und Herr und Schöpfer dieser Welt, wir wollen dich an diesem Morgen anbeten, über deiner Macht und Größe. Wir sehen deine Macht auch in den Werken deiner Schöpfung. Wie hast du alle Dinge dieser Welt so weise geordnet? Wie freuen wir uns auch an diesem schönen Sommer, an all den Gaben, die du uns täglich in Fülle darreichst. Du überschüttest uns mit Gutem. Und dass du unser Leben bis heute erhalten hast, das ist deine Güte und deine Barmherzigkeit mit uns. Und wir möchten, dass dein Licht doch in unser Leben hineinleuchtet. Wir haben so viele dunkle Ecken. Ja, es ist so viel Dunkelheit und Finsternis in uns. Und wir sehen oft unseren Weg nicht. Herr, wir verbergen vor dir so viel. Und da ist Schuld, die du bereinigen und ans Licht bringen musst, damit wir frei und fröhlich werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute auch in diesem Gottesdienst erneuerst durch dein Licht, durch deine Gegenwart, durch dein Reden mit uns. Und wir wollen in der Stille dir jetzt alles sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Und singen wir miteinander einen Kanon.
Ja, wen können wir inzwischen schon? Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Sind drei Gruppen. Nachher fängt die Empore und unter der Empore an, dass ihr mal tüchtig anfangt, Gruppe 2, Gruppe 3, aber erst gemeinsam. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Noch einmal gemeinsam, ich glaube, es können doch noch nicht alle. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Jetzt oben und unten bitte. Herr, mein ganzes Leben,
Paulus beschreibt im Galaterbrief Kapitel 5, wie wir Gott mit unserem Leben ehren können. Da geht es um den Lebensstil und Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern redet sehr konkret und klar. Soll keiner sagen, es sei etwas über den Lebensstil eines Christen nicht ganz klar. Wenn es Ihnen nicht klar ist, können wir es gern unter vier Augen noch konkretisieren. Ich sage euch aber, vom Vers 16 ab, ich sage aber, lebt im Geist. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Nun wollen wir miteinander ein Lied singen. Es geht zurück auf die Deborah, die dieses Lied im Alten Testament, im Richterbuch gesungen hat. Die ihn aber lieb haben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und zwar auf dem Liedblatt, das noch von unserer Jugendmissionskonferenz vor vielen Jahren übrig ist. Nummer 4. Die Gott lieben müssen sein wie die Sonne.
Yeah.
Das ist schön, wenn wir auch die neuen Lieder so mit hineinnehmen und miteinander sie singen. Und die sollen ja mit uns gehen, auch weil sie in ihrer Melodie so leicht sind, in unsere Schwierigkeiten und Dunkelheiten hinein. Wir lesen nun den Predigtext für den heutigen Sonntag, Epheser 5, von Vers 8 bis Vers 14. Da spricht Paulus im ganzen Zusammenhang davon, dass wir im Licht Gottes leben sollen. Alles in sein Licht bringen und seinem Licht aussetzen. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Das heißt dort im alten Luthertext, straft sie vielmehr, die Werke der Finsternis. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Das ist ein ganz gewaltiger Satz. Alles, was aufgedeckt wird, auch das Böse und Unheimliche, das wird zum Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Mir gefallen jetzt immer wieder, liebe Gemeinde, die Morgenlieder so sehr. Da wird das beschrieben, wie das ist, wenn morgens der Tag anbricht, die Sonne kommt. Also ich lag da vorhin noch im Bett, müde, schlafend, aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. In all den Morgenliedern ist das so wunderbar beschrieben. Und es ist ein Stück Vorgeschmack der himmlischen Herrlichkeit. Nach Meeresbrausen und Windessausen leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. Also ich genieße auch diese herrlichen Sommertage und freue mich daran, wie das jeden Morgen neu ist, strahlendes Licht, strahlende Helligkeit. Aber ich weiß, wie viele unter uns das anders empfinden. Und die sagen, das ist nur äußerlich und das hilft mir sehr wenig. Das sind die Kranken, die unter der Hitze stöhnen und leiden. Und die sagen, bei mir ist ganz dunkel, bei mir ist zappenduster. Ich warte immer, ob irgendwo am Horizont ein Licht mir aufgeht, aber da kommt keins. Es bleibt dunkel. Und noch viel mehr diese Menschen, die unter den seelischen Bedrückungen leiden. Es ist auch so ein Gefängnis der Dunkelheit und der Finsternis. Da sitzt man drin und man wartet auf den Silberstreifen am Horizont und der taucht nicht auf. Und das tut dann weh, wenn dann einer so redet wie ich gerade und sagt, es ist doch herrlich, die Sonne ist da, guck doch raus, was ist das für ein Tag? Und der Paulus sagt, ihr seid Kinder des Lichts. Und er sagt das auch zu den Kranken und er sagt das auch zu den Bedrückten und Traurigen und Verzweifelten und Mutlosen. Ihr wart früher Finsternis. Aber jetzt sei der Licht. Also mein erster Punkt, wie wird unser Leben ganz vom Licht durchdrungen? Wie geht das? Wie ist das möglich? Bleiben wir noch einmal stehen bei denen unter uns, die sagen, die Finsternis ist eine unheimliche Macht. Das ist ganz anders als nur der äußere Sonnenschein und das Licht, das man anknipst. Die Finsternis ist eine erfahrbare Macht. Und viele der Älteren sagen, ich habe früher, wie ich jung war, gar nie gewusst, was Dunkelheit und Finsternis ist. Ich kannte zwar Sorgen und Nöte, Aber wenn die Finsternis kommt und einen in diese Abgrundtiefen hinunterstürzt, in diese Löcher, aus denen man doch gar nicht mehr herauskommt und wo man gar nicht mehr weiß, wie es hell werden kann. Auch in den Krankheiten empfinden wir das so mit der Finsternis. Und aus einem ganz einfachen Grund, wissen Sie, wir verdrängen das ein Leben lang, dass wir von der Finsternis umgeben sind. Eigentlich ist unsere ganze Welt eine sehr dunkle Welt, eine unheimliche Welt. Unser Leben ist rätselhaft. Und die Freuden, die wir schon im Kinderleben erfahren und dann später, die unser Leben schön machen, das sind oft so kleine Lichter, die es etwas erleuchten. Die Bibel ist so großartig, wenn sie das beschreibt, dass bei der Schöpfung der Welt Finsternis da war. Und die Finsternis das Chaos bedeckt. Oder auch im Prophetenwort, wir erinnern uns in den Adventstagen immer wieder daran, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Es wird mich einmal in meiner Sterbestunde und dann auch schon in der schweren Krankheit sehr treffen, weil ich Angst habe, wo falle ich denn hin? In welche Abgründe fliege ich? Vor ein paar Tagen hörte ich einen lustigen Mann sagen zu einer älteren Frau, hat er gesagt, weißt Oma, wenn du mal aufwachst und nichts tut mehr weh, dann bist tot. Lustig. Aber wenn wir aufwachen und es ist ganz, ganz dunkel, dann sind wir im Reich der Toten, wie die Bibel sagt, wo es keine Erlösung und keine Hoffnung gibt, fern von Gott. Dunkel und finster. Und das verdrängen wir oft und wollen es nicht wahrhaben und vergessen es. Und dann bricht das auf, wenn wir spüren, jetzt zerbricht meines Lebens Licht, ja? Die Flamme verlöscht, was bleibt denn dann? Ich falle in diese dunkle Tiefen hinein. Wie wird es denn Licht? Wenn Paulus das so mutig sagt, ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid Kinder des Lichts. Ich muss Ihnen dann einen kleinen, interessanten Beitrag geben, das tut so zwischendurch ganz gut. Es kommt ja immer wieder in so Magazinen, Illustrierten, so manchmal so das Jesus-Thema wieder hoch. Und der wird ja immer wieder dann so Konstruktionen gemacht, ob Jesus nicht vielleicht doch von dem Kloster in Qumran am Toten Meer herstammt. Ist immer der gleiche Witz. Weil die haben ja auch vom Licht gesprochen und hatten den Begriff der Söhne des Lichts. Und dann, nur wegen diesem einen Wort konstruiert man so einen Unsinn, Jesus stamme vom Toten Meer und gehört zur Sekte der Qumran-Leute. So können Sie genauso sagen, Jesus war ein Anthroposoph, die reden auch vom Licht. Also es ist ein Unsinn. Sondern was meint denn Paulus, wenn er von den Kindern des Lichts redet? Werdet Kinder des Lichts. Dann meint er, dass er allein dieses Licht geben kann. Dass er es allein hell macht in unserer Finsternis. Ich bin das Licht der Welt. Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns das Licht in die finstere Welt hinein strahlt. Gott sprach damals, als die Finsternis die Erde bedeckte, vor der Erschaffung der Welt, es werde Licht. Und Jesus kann das Licht machen. Ich möchte das Ihnen so deutlich sagen, weil ich immer wieder in christlichen Blättchen höre, durch die Taufe sind wir Kinder des Lichts geworden. Also für die meisten von Ihnen war die Taufe ein Vorgang, an den Sie sich nicht zurückerinnern. Und das stimmt dann eben nicht, dass wir damit Kinder des Lichts geworden sind. Wir sind dennoch oft ganz massiv Leute der Finsternis. Und ich kann das nie verstehen, wenn man in der Verkündigung in Kirchen immer so tut, als ob die automatisch an uns vollzogene Taufe etwas wäre, die etwas hell machen könnte. Dann wundern sich die Menschen, warum sie das nicht fühlen und spüren. Sondern die Verbundenheit mit Jesus, die uns die Taufe bezeugt, die ich aber ergreifen muss durch eine Glaubensentscheidung, die macht mich zu einem Kind des Lichts. Die verändert mich. Wenn Jesus in meinem Leben Raum findet und bei mir einkehren kann und mein Herr ist, dann ist das auf einmal anders und neu geworden. Dann auf einmal bin ich ein Mensch des Lichts. Das ist ganz wunderbar. Ein Christ ist einer, der nicht mehr allein lebt, sondern der in aller Dunkelheit seines Lebens mit Jesus ist. Der weiß, jetzt ist Jesus da bei mir. Ich bekam vor ein paar Tagen einen erschütternden Bericht von zwei unserer Krankenschwestern von Christliche Fachkräfte International, die in die Titila im Orma-Gebiet in Kenia einen Basisgesundheitsdienst ganz abgelegen in einem Muslimstamm tun. Und da war ein Überfall von Shiftas, das sind somalische Räuberbanden, die stehlen und vor allem Kühe und Kamele klauen. Doch Missionar, der dort noch in dem Stamm ist, der war gerade dabei, den Zementboden auszubessern, und er hatte deshalb die Wohnzimmertüre abgeschlossen. Das wurde ihm zur Rettung, denn er hört plötzlich draußen Stimmen und Poltern an die Türe, und er hatte abgeschlossen, er nahm nur die drei Kinder und sperrt sie in die Dusche und sagt, legt euch flach auf den Boden. Seine Frau legte sich in der Toilette auf den Boden, und eine Dreiviertelstunde wird sein Haus beschossen. Über 40 Einschläge, zwei direkt im Schlafzimmer neben dem Bett, und unsere zwei Schwestern im Nebenhaus hören das alles und sie schreiben uns, wir lagen auf dem Boden und hatten mit unserem Leben abgeschlossen. Aber ich habe das noch nie so erlebt, dass Jesus da ist. Und mir wurde der Psalm 91 so groß. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, von den Pfeilen, die des Tages fliegen. Und ich sage, gibt es überhaupt Zufälle? Gerade in dem Moment kamen zwei kenianische Polizisten durch unser Dorf mit einer Maschinenpistole, und schließlich mussten die Räuber abziehen, ohne dass einem von uns ein Haar gekrümmt wurde. Jesus ist da, in der Dunkelheit, in der Finsternis. Aber jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie dann nicht sagen, ja, also gut, wenn mir's gut geht, wenn ich gesund bleibe, dann ist das ein Zeichen seiner Nähe. Sondern wir Christen sagen umgekehrt, er kann mit mir auch durch die Hölle durch. Bei dir, Gott, sagt der Psalm 139, ist die Finsternis nicht mal mehr finster. Da ist die Finsternis hell. Mit dir kann ich sogar durch die Hölle durch. Wenn du dabei bist, ist alles hell. Da kann ich durchs Leiden und durchs Sterben gehen. Du bist da. Und wenn ich im Licht Gottes bin, dann werden mir auch all meine Mängel, meine Fehler erst bewusst, meine Versäumnisse und meine Schuld. Wenn ich im Licht Gottes stehe, wenn wir im Licht Gottes wandeln, so habe ich es im Eingangsspruch begrüßt, dann sehen wir auch all die schweren Übertretungen der Gottesordnungen. Aber gerade dann freue ich mich, Jesus ist da. Und ich stehe unter seinem Kreuz. Und er macht durch sein Blut mich frei und los von aller Schuld. Ich gehöre ihm, auch wenn ich ein Übertreter bin, ein Frevler, ein sündiger Mensch. Ich gehöre ihm. Das macht meine Finsternis Licht. Und wenn Sie sagen, wie kann ich denn Finsternis überwinden, dann müssen Sie Leute von Qumran fragen. Die wussten eben nichts, als dass man Gesetzestreue macht und alle Forderungen Gottes erfüllt. Und da können Sie die Religion der Welt fragen, da können Sie die Psychologen fragen, wie wird es denn hell? Und die Ärzte. Aber ich bin so froh, dass Jesus alle Finsternis Licht macht. Dass er mich hineinnimmt in seinen Gottesfrieden. Ihr seid Kinder des Lichts. Die Weltraumforscher, die haben ja rausgebracht, dass unser schöner Mond, der abends leuchtet, nichts weiter ist als ein sehr steiniger Planet und mit sehr viel Staub und Dreck bedeckt. Wenn ich abends zum Mond aufschaue, sage ich, es kann nicht sein. Der ist so wunderschön, der Mond ist aufgegangen, da wird man ganz romantisch. Wie der golden leuchtet, sagt, das geht nicht. Der ist doch voller Dreck und Staub und doch leuchtet er so wunderbar strahlend. Ja, das ist die Sonne. Die Sonne, die diesen Haufen von Dreck und Steinen beleuchtet. Sehen Sie, so ist bei uns. Wir Christen wollen nie so tun, als ob wir besser wären als andere in der Welt. Wir Christen sind kein Deut besser als die gefallenen Leute in der Welt. Ob das Drogenhändler oder Kriminelle sind, da mag es Gradunterschiede geben. Im Herzen sind wir fern von Gott. Aber das Wunder, wenn Paulus sagt, ihr seid Kinder des Lichts, dann meint er, da scheint doch die Sonne Jesus drauf. Und das gibt ein Leuchten. Er hat mich lieb, er lässt mich nicht los, er hat meine Schuld vergeben. Das ist das wunderbare Leuchten des Lichtes, was uns dann dazu führt, dass wir das Licht in diese Welt hineinstrahlen dürfen. Ich trenne das immer ein wenig, damit das auch lehrhaft wird in der Predigt. Und damit wir das auseinandernehmen können, ich möchte jetzt einen zweiten Punkt anfügen. Wir dürfen der Finsternis keinen Raum geben. Die schweren Geschehnisse wie Krankheit, Leiden und Not, die sind ja nicht bloß schicksalshafte Begebenheiten in unserem Leben. Oft sind sie in sich auch gar nicht sehr dunkel, sondern erst durch unser Herz werden sie so schwer. In der Krankenzeit, da kommt der Aufruhr, der Hader mit Gott, der Zweifel, die Bitterkeit. Und dann wird's finster. Unser Leben ist oft durchzogen von so viel Dunkelheit. Und wir sind immer mitschuldig. Die Finsternisse sind nicht bloß schicksalshafte Ereignisse, sondern durch uns leider sehr gefüllt geprägte Zeiten unseres Lebens. Und wir können dann oft gar nichts mehr tun, wenn diese dunklen Zeiten so ablaufen. Die Bibel sagt das ja immer wieder, dass die Finsternis satanische Mächte sind, denen wir ausgeliefert sind. Sagen Sie nie, wir seien willenlos denen ausgeliefert. Wir machen das ja ganz bewusst, wir steuern das ja oft. Und da kommen in unseren Kopf die bösen Gedanken, die Zwietracht und der Neid. Und dann stehen wir oft jahrelang drin und wir wollen uns nicht lösen und wir können uns auch gar nicht lösen von diesem dunklen Zeug. Wenn Sie Tagesschau angucken und die schrecklichen Bilder von Bosnien sehen, verstehen Sie, wenn ich Ihnen sage, hinter diesen dunklen Geschehnissen stehen auch sehr viel Finsternismächte, satanische Finsternismächte, ohne dass wir Menschen deshalb die Verantwortung von uns wegschieben könnten. Darum ist man auch so wehrlos. Was soll man denn tun? Die ganze Welt liegt unter der Finsternis Satans. Mein Leben ist von diesen Finsternismächten umgeben. Und das geht noch viel weiter, als ich im ersten Teil beschrieben habe. Mein Herz, mein Denken, mein ganzes Wünschen hat Teil an dieser Finsternis. Wissen Sie, wenn man in Bosnien das mit Raketen und mit Bomben auslöschen könnte und beendigen könnte, wäre prima. Wäre ganz einfach. Wenn man nur eine Gruppe von Menschen der Welt ausmerzen müsste, dann gäbe es nichts Böses mehr. Aber das sitzt ja in unserem Herzen drin. Da ist die Bibel so unbestechlich und sagt, da aus der Tiefe kommt das immer wieder heraus, diese dunklen Dinge. Darum ist es für uns Christen so arg wichtig, dass wir es ins Licht Jesu bringen. Unser ganzes böses Wesen, der Streit und die dummen Gedanken. Ich leide sehr darunter, dass wir in unseren Gemeinden so wenig Gespräche über unser Versagen haben, seelsorgerliche Gespräche. Das gibt Befreiung, wenn wir es im Licht Jesu bereinigen, loslösen und frei werden. Dass das Licht Jesu uns wirklich bescheinen kann. Wir sind oft so verkrampft, dass wir uns gar nicht lösen. Und ich möchte Sie auch bitten, feiern Sie nicht das Abendmahl, wenn Sie nicht bereit sind, mit allem Dunklen in Ihrem Leben nun wirklich zu brechen und sagen, ich will nicht nachtragen. Ich will nicht in der Bitterkeit verharren gegenüber meinen Eltern. Ich will nicht den Streit weiterziehen. Ich will jetzt brechen auch in meinem Leben mit all den schmutzigen Dingen, die mich immer wieder so belasten. Ich will frei werden. Paulus sagt da, die Frucht des Lichts, die Frucht des Lichts ist Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wo das Licht Jesus in ein Leben hineinleuchtet, da muss das dann plötzlich wie eine selbst wachsende Frucht hervorkommen aus einer Pflanze. Was ist denn das? Güte. Sie sind doch auch schon so Menschen begegnet, gütigen Menschen. Die hätten auch Grund gehabt, motzig zu sein. Die waren gütig. Die waren voller Liebe. Die haben zugehört, die hatten das nette Wort. Da wird es plötzlich so ganz einfach, so wie man es im Zusammenleben braucht. Wenn Jesus die Sonne in unser Leben hineinleuchtet, dann muss man das spüren an der mitmenschlichen Güte, an der Gerechtigkeit. Das heißt doch, dass wir makellos die Ordnungen Gottes bewahren und ganz treu drin verharren und in der Wahrheit.
in der ungeschminkten Wahrheit. Das ist kein Stück Heuchelei. Nach außen hin ein Schein soll das gar nicht sein. Christen sind ja oft Meister in der Täuschung. Keine Heuchler, sondern wahre Leute, weil Jesus das Licht in unser Leben hineingeht. Prüft das mal. Prüft das, was das ist. Was ist das bei euch? Paulus will es gar nicht mehr im Detail jetzt ausmalen, das müsst ihr selber prüfen. Zerbrecht euch mal darüber den Kopf. Prüft das einmal, was das ist. Jetzt noch einen letzten Punkt, ganz praktisch. Was ist jetzt zu tun? Habt nicht Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis, straft sie vielmehr. Ich las auch in diesen Tagen, das sei die erste Aufgabe der Christen jetzt, auch nach diesem Sonntagstext, in der Welt tüchtig das Unrecht anzuprangern. Ach, wissen Sie, das macht doch schon die Presse, uns hat auch keinen Wert. Dass wir auch noch anprangern, wem nützt denn eigentlich? Das Anprangern hat noch nie in der Welt etwas bewirkt. Hat überhaupt noch nie bewirkt, dass sich was ändert. Das Anprangern und Aufzeigen ist doch nicht Christen, dass man zum Fenster hinaus predigt und über andere redet. Straft die Werke der Finsternis, das betrifft auch unser Leben. Ich war etwas unglücklich über diesen Predigtext heute. Ich dachte, es ist gar kein Trosttext für Sie, kein Trostwort. Und doch, es ist ein ganz enormes Trostwort. Sie müssen einmal die dunklen Ecken Ihres Lebens ins Licht Jesu bringen. Da liegen ja auch Ihre Nöte und Ihre Ängste drin und Ihr Leiden und Ihre Spannungen, die Sie schier zerbrechen. Da kommt das schlechte Gewissen und die Schuld raus. Bringen Sie es doch ins Licht, Jesus. Strafen Sie einmal die Werke der Finsternis in Ihrem Leben. Decken Sie das auf. Ich bin in diesen Tagen immer mehr bedrückt, wenn man sieht, wie etwa unsere auch Fernsehanstalten immer unverhohlener gottlose Werte propagieren. Natürlich wird das heute immer unter dem Vorzeichen der Diskussion getan. Das sind ja Dinge, die man gestern noch gar nicht dachte, die heute schon praktisch jungen Menschen empfohlen werden, ob das Perversitäten sind, ob das Verstoß gegen die Lebensordnungen Gottes ist. Ich will gar nicht drüber reden, über die Details. Apollos sagt, wie ist das bei euch? Lebt ihr nicht viele dieser Dinge ganz heimlich und schandbar? In unserer Öffentlichkeit wird manchmal so darüber geredet, in den Theaterstücken, in den Romanen wird darüber geredet. Aber wehe, wenn die gleiche Welt einen Christen dabei ertappt, dann bricht sie über den Stab, weil sie genau wissen, was Recht und Nichtrecht ist. Und wir Christen wissen genau, was Gottes Ordnungen sind. Wir brauchen mit der Welt nicht streiten, wir brauchen die Welt nicht richten. Aber Sie müssen wissen, dass die Gottesordnungen unverbrüchlich bestehen. Ob das unser Geschlechtsleben ordnet, ob das Eheordnungen sind, ob das Ordnungen sind in der Familie zu Eltern und zu Kindern, ob das unser Zusammenleben ist. Die wenigen Verse vorher, da spricht Paulus von der Habgier, es betrifft den ganzen Bereich des Gelds, der Habsucht und des Habens, der materiellen Güter. Dann spricht er von der Unreinigkeit. Es betrifft die zügellose Welt unserer Begierden und der Lust. Und dann betrifft das unsere mitmenschlichen Beziehungen. Und in allen hat Gott völlig klar in unser Gewissen gesprochen und hat es eindeutig gemacht, was Licht ist. Wenn ich frei werden will von den dunklen Bedrückungen, dann muss ich ins Licht kommen und das im Licht ausbreiten. Hinter allem steckt ja immer mein Ich. Das ist Kennzeichen für uns, diese hemmungslose Selbstverwirklichung heute. Ich möchte meinen Egoismus ausleben nach meinem Gutdünken. Und das geht nicht mehr. Erst wenn ich meine ganzen Gaben zur Ehre Gottes gebrauche und einsetze und für ihn lebe, kann ich zur Erfüllung kommen. Nie macht Sünde glücklich, nie. Sonst belastet mich und es liegt schwer auf mir. Und es zieht mich in die Tiefe immer weiter und es wuchert im Unbewussten. Und das ist der Grund, warum es so viele Christen gibt, die nicht fröhlich sein können, weil sie nie ihr Leben einmal gereinigt und durchleuchtet haben. Was ist zu tun? Bring's doch in sein Licht. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Wir Christen müssen über Sünde reden, wenn das nicht in unserer Verkündigung, in unseren Bibelhauskreisen fortwährend beim Namen genannt wird. Und jeder weiß, der ist auch nicht besser als ich, aber er hat die Vergebung Jesu empfangen. Da ist was geschehen und ein Wunder ist passiert und das ist so groß, wenn dann der Paulus sagt, wenn es ins Licht kommt, dann ist wunderbar. Dann ist gar nicht mehr belassen, sondern ist bloß noch Freude. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, die ich nie verdient habe und die ich nie wert war. Und das wollen wir sagen bis ans Lebensende. Wir sind nicht besser als andere, aber wir haben die Güte Jesu wunderbar und unverdient empfangen. Darum schließt er und sagt, wache auf, der du schläfst. Wache auf! Dann wird dich Christus erleuchten. Wache auf, steh auf von den Toten. Ob dieses Licht uns jetzt wirklich ganz erfüllt, ob dieses Licht uns ganz prägt, das ist jetzt die Frage, ob das bei Ihnen geschieht. Und es ist auch bei Ihnen wichtig, was Sie jetzt tun, wenn Sie nach Hause kommen. Ob Sie das umsetzen und sagen so, ich möchte bloß noch im Lichte stehen. Und für mich soll das gelten, was wir nachher bei der Abendmahlsfeier singen. Erneuere mich, o ewiges Licht. Mach mich ganz neu. Dass ich das ganz fest weiß, ich gehöre Jesus und ich bin von ihm gereinigt und sein Eigentum. Und dann gilt mir auch der große Trost. Nichts kann mich mehr von ihm trennen. Amen. Wir singen jetzt das Lied, O Gottes Sohn, du Licht und Leben, 504, die Verse 1 bis 3, 504. Wir wollen beten.
Herr, wenn du immer wieder dein Licht hineinleuchten lässt in unser Leben, da erschrecken wir. Wenn du hineinsprichst in unser Gewissen, wenn du Dinge immer wieder aufdeckst, die wir längst verdrängt haben, dann wollen wir vor dir fliehen. Dabei kannst du doch das allein in Ordnung bringen. Und wir sind so froh, dass wir Lichtsgestalten werden dürfen, dir ähnlich. Du willst das Dunkle und Böse mit Rumpf und Stiel rausnehmen aus unserem Leben. Und wir möchten dich bitten, dass du uns so umfassend erneuerst und veränderst. Herr, nicht, dass wir Sprüchemacher werden und solche, die über die Welt richten, sondern dass wir selbst uns richten in deinem Licht. Und dass wir immer wieder sagen können, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und wir wollen das auch nie vergessen, bis in unsere Todesstunde hinein, dass wir nur Begnadigte sind, die gescheitert waren, die vor dir kein Recht mehr haben, die nur von der Barmherzigkeit leben. Herr, hilf uns jetzt auch mit all dem, was uns belastet, mit all dem, was uns Not macht. Und lass es auch die Kranken und die Leidenden und die Schwerkranken so empfinden, dass gerade in diesem wunderbaren Vergebungswort von dir, in diesem Lichtstrahl dein Trost liegt, dein Zuspruch, dein Frieden, dass wir uns ganz deiner Nähe getrösten dürfen und wissen, jetzt kann uns niemand mehr von dir trennen. Und wir möchten dich auch bitten, dass das alle erfahren, die in den Notgebieten der Welt leben, in Kriegsgebieten, in Armut und Hunger. Gib doch, dass deine Gemeinde dein Evangelium fröhlich verkündigt, sodass viele Menschen noch zum Glauben an dich kommen. Wir wollen auch bitten für unsere jungen Leute auf dem Sommerlager in Spanien. Gib auch ihnen heute einen erfüllten Tag. Und geh mit uns wieder in all die Aufgaben und Verpflichtungen hinein, in denen wir stehen. Dass wir dort prüfen können, was dein Wille ist, die Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Leite uns durch deinen Geist, dass wir das umsetzen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 127, die Verse 2 und 3, 127.
Vom nächsten Sonntag ab haben wir wieder zwei Gottesdienste. Jetzt, wer von Ihnen den blauen Notizenzettel nicht hat, nehmen Sie ihn mit. Die neu sind, helfen Sie Ihrem Nachbar, damit er den mitnehmen kann und damit Sie informiert sind über unsere Gottesdienste. Also auch wieder um 10.45 Uhr und Kindergottesdienst und dann gehen auch die Kreise alle wieder an. Das steht alles hinten auf dem Notizenzettel. Heute, wo wir keinen zweiten Gottesdienst haben, wollen wir die Gelegenheit noch einmal benutzen und auf den Wunsch hin von einigen in unserer Mitte das Abendmahl hier vor dem Altar feiern, also nicht in den Gottesdienst eingebaut. Es dauert etwas länger, aber viele von Ihnen sind ja nicht unter Zeitdruck und ich möchte Sie dazu jetzt im Anschluss einladen. In unserem Kindergarten wird eine Stelle frei für eine Zweitkraft mit 100%iger Anstellung. Ich wollte das hier nur sagen, weil es könnte ja sein, dass einer oder irgendjemand in unserer Mitte gerade so etwas sucht, dann müssen Sie sich rasch in Verbindung setzen. Wir haben schon zwei Bewerbungen und freuen uns darüber, aber wir wollten das natürlich nicht am Gottesdienst vorbeimachen, wenn hier jemand gerade unter uns wäre. Was uns da noch fehlt, wir haben da eine Wohnung gehabt, jetzt hat unsere kirchliche Verwaltung die Wohnung schon wieder vergeben, wir haben das angekündigt gehabt und beide Bewerberinnen, die wir hätten, suchen eine Wohnung, vielleicht wissen Sie gerade eine, das wäre etwa auch zum 1. Oktober, etwa dieser Zeitraum, vielleicht wissen Sie eine, die nicht zu teuer ist und die frei wird, die man dafür verwenden kann. Auch eine Mitarbeiterin der Evangelischen Allianz sucht eine 1 bis 2 Zimmerwohnung. Näheres also dann bei mir. Unsere beiden Krankenschwestern, die Brigitte Holzheuer und die Elisabeth Schüle, die können nicht mehr zurück in den Orma-Stamm, bis sich die Situation dort beruhigt hat. Und es hat mich ganz arg gefreut, dass eine dieser Krankenschwestern nun bereit ist, in ein Lager zu gehen, wo solche somalischen Flüchtlinge, solche schrecklichen Hungergestalten Zuflucht finden an der kenianischen Grenze. Und ich habe gemeint, dafür sollten wir heute unser Opfer geben. Ich bin immer wieder so froh, wenn wir helfen können durch Leute, die vor Ort sind. Wenn man diese schlimmen Bilder sieht, mit Almosen ist schlecht geholfen, aber wenn Menschen da sind, die bereit sind, dort zu helfen und dort sofort eingesetzt zu werden, dann müssen wir sagen, dass auch das Böse dieses Überfalls vielleicht etwas Gutes hatte, dass dadurch ein Mensch frei wurde, in diese Not hineinzugehen und dort zu dienen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Richard Seitz, Bankbeamter, 90 Jahre früher in der Neffstraße wohnhaft und dann im Altenpflegeheim in Neugereuth. Und Frau Eva Haupt-Taxis, Seniorchefin, 84 Jahre in der Geißeiche wohnhaft. Sie war immer hier vorne gesessen, noch den letzten Sonntagen. Und sie hat uns sehr viel Liebe erwiesen. Und das ist immer auch so aus dem Gottesdienst heraus, wenn wir so ein Glied unter uns verlieren. Dass wir ganz besonders mittragen, viele von Ihnen kennen oft den Namen nicht, aber dass man sagt, ich habe diesen oder jenen oft gesehen und wir haben uns gegrüßt. Und es ist für uns immer auch eine Frage, ob wir in die Fußstapfen eintreten und wie wir unseren Lauf vollenden. Bei dieser Trauerfeier war es Ihr Wunsch gewesen, dass man über das Wort spricht, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist groß, dass Jesus uns so nahe kommt und dass wir in seinem Frieden leben dürfen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.